Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr mit der Folge 45 von Ernährung Plus. Ja, und wir starten auch direkt durch. Ich meine, so ein gutes neues Jahr darf man jetzt, glaube ich, gar nicht mehr wünschen. Oder Manon, wie siehst du das? Erstmal hallo.
Hallo Marc, ich finde ja, im Januar darf man immer noch ein frohes neues Jahr wünschen. Wenn man sich noch nicht gesehen hat, dann auch am Ende des Januars. Von daher frohes neues Jahr wünsche ich dir.
Das wünsche ich dir auch, Manon, und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Manon, wie bist du denn reingekommen ins neue Jahr? Und vielleicht musst du auch noch erzählen, wo du eigentlich gerade aktuell bist. Wir können ja verraten, wir haben diese Folge ein paar Tage vorher aufgezeichnet als jetzt am heutigen Mittwoch.
Genau, ich bin nämlich gerade auf der Grünen Woche. Das ist die große Ernährungsmesse in Berlin, die jedes Jahr im Januar stattfindet, 10 Tage. Und wir haben hier einen Stand als Lebensmittelverband Deutschland, der nennt sich Zukunft schmeckt. Wir wollen ja also zeigen, welche Innovationen es gibt in unserem Bereich. Und wir sind auch in Sachen Aufklärung und Bildung unterwegs. Unsere Quiz- und Spielformate laufen hier. Genau, und deswegen ist es ein bisschen lauter bei mir im Hintergrund.
Genau, und ihr habt natürlich wahrscheinlich jede Menge Action auf dem Stand jetzt die letzten Tage gehabt. Und der Januar steht ja generell nicht nur im Zeichen der Grünen Woche, sondern der Januar ist in der Regel auch vegan.
Genau, es gibt ja den sogenannten Veganuary seit ein paar Jahren. Das bedeutet also, dass man gerade im Januar das Bewusstsein dafür schaffen soll, dass man sich pflanzenbasiert ernähren kann. Viele probieren das dann tatsächlich auch im Januar mal aus, was ja auch ganz gut ist, wie viele dann dabei bleiben. Sei jetzt mal dahingestellt, da ist also noch Luft nach oben.
Deswegen möchten wir uns heute einfach mal damit befassen, was alles möglich ist auf der veganen Seite, beziehungsweise wir haben das ja schon des Öfteren gemacht in vergangenen Folgen von Ernährung Plus, haben ja auch schon über Fleischalternativen unter anderem gesprochen und über viele andere Wege, sich vegan zu ernähren. Worüber wir bislang noch nicht gesprochen haben, und das ändern wir heute, ist Käse. Der geht nämlich auch in vegan.
Genau, der geht auch in vegan, und da gibt es ein Startup namens Formo, waren auch bei uns auf der Messe. Schade für alle, die es verpasst haben, aber das Gute ist, es gibt sie ja auch schon im Supermarkt zu kaufen, und wir hören uns jetzt gleich mal an, was das ganz Besondere an diesem veganen Käse ist, den man eigentlich gar nicht Käse nennen darf.
Und deswegen ist unser Experte heute Christian Poppe von Formo.
Christian Poppe ist beim Berliner Food-Biotechnologieunternehmen Formo für die politische Strategieentwicklung, das globale Stakeholder-Management sowie die Nachhaltigkeitsinitiativen zuständig. Formo hat den weltweit ersten tierfreien Käse auf den Markt gebracht, der aus Proteinen des Pilzes Koji hergestellt wird.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Hi Manon. Hallo Marc. Grüß euch.
So, zunächst einmal, warum braucht es denn eigentlich überhaupt veganen Käse, Christian? Bedeutet Käse denn nicht, dass er unbedingt aus Milch sein muss?
Ja, super spannende und ich würde sagen auch kontrovers diskutierte Frage. Erstmal, warum braucht es veganen Käse? Letztlich ist es so, dass wir in den letzten Jahren eine außerordentliche, vor allem in Deutschland außerordentliche und wachsende Marktnachfrage nach tierfreien Produkten und auch nach tierfreien Käseprodukten gesehen haben und bis heute sehen. Und dafür gibt es, glaube ich, ein paar zentrale Treiber. Ein Treiber sind sicherlich hier die Umweltgründe, also die Herstellung von Milchprodukten und insbesondere auch Käse haben eine erhebliche Umweltbelastung. Das schließt auch Treibhausgasemissionen, Landnutzung und Wasserverbrauch explizit ein. Was alle veganen Käsealternativen angeht, kann man sagen, sie alle verbrauchen deutlich weniger unserer wichtigsten Ressourcen, haben eine signifikant bessere Umweltbilanz. Ein weiterer Treiber ist sicherlich die Fragen Ethik, die Fragen rund um Tierschutz. Es gibt immer mehr Menschen, die sich mit den Fragen von Tierhaltung in der industriellen Landwirtschaft befassen. Dort gibt es natürlich so viele Betriebe, die vorbildliche Tierhaltung praktizieren. Und es gibt auch politisch einiges an richtigen Weichenstellungen und sicherlich viele Vorbilder, weshalb wir bei FOMO weit, weit weg davon sind, zu verurteilen oder grundsätzlich zu sagen, tierische Landwirtschaft hat keinen Platz mehr im Ernährungssystem. Ganz im Gegenteil. Wir glauben, dass es alle Wege der Lebensmittelproduktion braucht und sind weit entfernt von einer ideologischen Entweder-Oder-Haltung. Aber es gibt sicherlich auch Betriebe und vor allem auf Konsumentenseite, muss man sagen, stellen sich viele die Frage, ist es noch richtig, dass wir das, was wir essen, so sehr auf Tieren und auf der Nutzung von Tieren als Produktionsanlage sozusagen basieren. Das ist ein Treiber, den wir sehen. Und ein weiterer Treiber ist sicherlich die Frage rund um Vielfalt, Innovation. Mit veganen Käseproduktionsmöglichkeiten gibt es Wege, einfach neue Geschmacksprofile, neue Texturen auch zu entwickeln, die teilweise abweichen oder über das hinausgehen, was traditioneller Käse im Kern bietet. Es ist also nicht immer das Gleiche, was man nachahmt, sondern es können auch abweichende, sozusagen neue Kategorien entwickelt werden, neue Art von Produkten, die eigenständig teilweise sind und einzigartige Eigenschaften haben. Und das sind so für mich einige der Kerntreiber für den Bedarf an diesen Alternativen. Dann hattest du noch gefragt und sehr berechtigte und spannende Frage, vor allem auch politisch aufgeladene Frage. Bedeutet Käse nicht, dass er aus Milch sein muss? Und wenn man sich jetzt rein die EU-Gesetzgebung anschaut, dann kann man das sicherlich großteils bejahen. Es gibt eine EU-Verordnung, die vorsieht, dass der Begriff Käse tatsächlich nur für Produkte verwendet werden kann, die aus tierischer Milch hergestellt werden. Es ist so, dass aus diesem Grund dann ja auch viele vegane Alternativen, die wir so in den Kühlregalen bei Supermärkten sehen, eben als Käsealternative oder pflanzlicher oder veganer Käse bezeichnet werden. Es also einen Zusatz gibt, der ja sicherstellt, dass der Begriff Käse nicht verwendet wird und im Sprachgebrauch an sich es ja eine Entwicklung gibt in der Alltagssprache, der Begriff sich durchgesetzt hat, veganer Käse oder tierfreier Käse, wie wir primär sagen bei FOMO. Und dann stellt sich immer die Frage, die sprachliche Entwicklung, die Entwicklung der Alltagssprache, sollte die sich nicht auch in geltender Gesetzgebung wiederfinden und dort durchgesetzt werden, weil die Funktion und das Konzept der Produkte ja im Kern gleich ist mit dem, was eben das sogenannte Original aus tierischen Milch letztlich generierte Käse herstellen. Und das ist etwas und eine Position, der wir uns letztlich anschließen würden.
Ich versuche mich mal eurem Wording anzuschließen, tierfreier Käse, also Käsealternativen gibt es ja schon auf dem Markt, zum Beispiel auf Basis von Hülsenfrüchten oder von Nüssen. Wie ist das bei euch? Ich habe ja schon angekündigt, es ist eine ganz besondere Käsealternative. Worauf basiert eure Käsealternative?
Ja, im Zentrum all unserer Produkte und all unserer Innovationsprozesse steht Fermentation, also eigentlich der älteste Trick, den die Natur so kennt. Fermentation nutzen wir ganz gezielt und in unterschiedlichen Ausgestaltungen, um Mikroorganismen zu verwenden als Produktionsstätte, als Produzent von Proteinen, die wir im Käseherstellungsprozess letztlich in der zweiten Wertschöpfungskette, der zweiten Stufe der Wertschöpfungskette dann nutzen. Die sind für uns die essentielle Zutat und wir stellen eben mittels Fermentationsprozessen hochfunktionale Proteine her. Das unterscheidet letztlich den veganen Käse, die Varianten, die wir produzieren, von pflanzlichen, zum Beispiel hattest du Nüsse und Samen erwähnt, Alternativen. Das ermöglicht uns, eine relevant bessere Textur zu schaffen, einen relevant besseren, leckereren Geschmack zu kreieren in unseren Käsesorten, Aromen zu kreieren, die ganz, ganz nah an tierischem Käse drankommen. Wir haben Fermentationsprozesse und eben dann auch reife Prozesse, nutzen Kulturen, die den Geschmack geben. Und das ist sicherlich der Hauptunterschied zu den pflanzlichen Alternativen, die wir kennen. Wir haben unterschiedliche Fermentationsprozesse, die wir nutzen. Die eine Variante ist Mikrofermentation. Dort nutzen wir hauptsächlich einen Pilzorganismus, einen sogenannten Koji, den wir aus der asiatischen Küche ja sehr gut kennen. Dieser Koji drückt für uns in einem Fermentationsprozess, stellt euch also einen großen Stahltank vor, drückt für uns in hoher Dichte ein Koji-Protein aus. Letztlich wächst es also auf dem Mikroorganismus, Aspergillus oryzae ist der Fachbegriff, und das ist für uns sozusagen die Manufaktur. Wir finden eine Umgebung für diesen Koji-Mikroorganismus, in dem er sich besonders wohlfühlt. Also achtet man auf pH-Wert, auf Temperatur. Ganz besonders entscheidend ist dafür die Nahrung, die wir in der Fermentationsbrühe dem Mikroorganismus geben. Da ist eben der Glucose oder andere Zuckerressourcen ausschlaggebend. Letztlich muss der Mikroorganismus sich ernähren können, um besonders produktiv zu werden. Und eine unserer Aufgaben ist im Fermentationsprozess dafür zu sorgen, dass er alles hat, um sich wohlzufühlen und um produktiv zu sein. Denn nur dadurch, und wenn wir das sicherstellen, ist die Proteinernte nach einigen Tagen der Fermentation letztlich so hoch, dass wir in ausreichender Menge auch Käse produzieren können in der zweiten Wertschöpfungsstufe. Wir nehmen quasi dann die Proteine, wir ernten sie im sogenannten Downstream-Prozess, wo also filtriert wird, wo purifiziert wird, wo der Mikroorganismus getrennt wird von der Zutat, also von dem Protein, sodass wir nur das Protein ernten. Und das ist sozusagen das Resultat, das Ergebnis, das wir brauchen, um damit dann den Käse zu produzieren.
Jetzt hast du uns ja schon mal so ein bisschen erzählt, wie sich aus einem Pilz Käse zaubern lässt, und hast ja auch die Stichworte eben Präzisionsfermentation genannt. Es gibt auch die Mikrofermentation. Was bedeutet das denn genau und wo ist da eigentlich der Unterschied?
Ja, der Unterschied zwischen Mikrofermentation und Präzisionsfermentation liegt im Kern darin, dass bei letzterer, also der Präzisionsfermentation, eine genetische Modifikation des produzierenden Mikroorganismus stattfindet und bei der Mikrofermentation dieser Prozessschritt, also die genetische Modifikation, ausgespart wird. Dort nutzen wir also die natürlichen Proteine, die Proteine, die der Mikroorganismus, also in diesem Fall der Aspergillus oryzae, der Koji-Pilz, ausdrückt, die er ausdrückt ohne genetische Modifikation und die er in besonders hoher Dichte ausdrückt, wenn der Fermentationsprozess für ihn optimiert ist. Wohingegen bei der Präzisionsfermentation im Mittelpunkt steht, den Mikroorganismus dahingehend zu verändern, dass er ein Milchprotein, das Casein, was das Milchprotein ist, was letztlich textur- und geschmackgebend für bestimmte Käsesorten ist, was für zum Beispiel ausschlaggebend dafür ist, dass ein Käse schmelzen kann. Und das ist das, wo Formo langfristig auch daran arbeitet. Das heißt also, da haben wir diesen sehr komplexen Prozessschritt der genetischen Modifikation eines ausgewählten Mikroorganismus. Da schauen wir immer, welcher Mikroorganismus eignet sich besonders, um die Caseine zu produzieren. Ist es letztlich ein Fungus? Ist es eine Hefe? Ist es ein Bakterium? Da gibt es eine ganze Welt von Mikroorganismen, die in Frage kommen. Und letztlich, was eint beide Prozesse, dass wir am Ende des Fermentationsprozesses mit einem hochfunktionalen Protein, was sich zur Käseproduktion eignet, landen, wohingegen bei der Mikrofermentation wir das eben sofort, heute und auch regulatorisch gesehen heute nutzen können, weil wir natürliche Proteine, die wir aus Lebensmitteln wie Miso, Sake, andere Lebensmittel vor allem aus der asiatischen Küche kennen. Und bei der Präzisionsfermentation ist es eben aufgrund des genannten Prozessschrittes der genetischen Modifikation so, dass es eine ganz besondere EU-Richtlinie gibt die sogenannte Novel Food Richtlinie, die eben vorsieht, dass dort ein Genehmigungsprozess stattzufinden hat, dass die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde sich ganz genau anschaut, wie wird denn der Mikroorganismus verändert und was bedeutet das letztlich in der Zusammensetzung der Zutat, des Caseins, und einmal überprüft die Lebensmittelsicherheit, ist es vollkommen sichergestellt gegenüber der ausgesprochen hohen europäischen Standards. Wir glauben sehr an diese Standards, wir glauben sehr daran, dass es eben in der Aufgabe der Firmen liegt, sicherzustellen, dass diese Standards eingehalten wird, und glauben letztlich auch, dass der Konsument es wertschätzt, wenn bei diesen neuartigen, innovativen Lebensmitteln einmal ganz genau drauf geschaut wurde und sozusagen der goldene Stempel verliehen wurde, dass das sicher und mit absoluter Gewissheit gut und in jeglicher Menge zu verzehren ist. Deswegen arbeiten wir an beidem.
Wie lange dauert denn der Zulassungsprozess bei der Novel Food Verordnung? Also ihr habt euch ja bewusst dafür entschieden, jetzt erstmal auf Mikrofermentation zu setzen, um überhaupt erstmal auch in den Markt zu kommen. Wie sind da die Aussichten, dass der technologische Schritt über die Präzisionsfermentation in naher Zukunft zugelassen wird?
Ja, ist eine ausgesprochen gute Frage, die uns natürlich viel umtreibt. Wir haben ganz engen Kontakt mit der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde. Wir haben engen Kontakt mit der Kommission, der EU-Kommission, und sprechen viel darüber, dass der Prozess beschleunigt werden muss. Wir reden ja auch viel von Entbürokratisierung aktuell auf europäischer, auf deutscher Ebene. Aktuell würde ich sagen, realistische Einschätzung liegt bei circa 2,5 bis 3 Jahren für einen Genehmigungsprozess. Das ist natürlich eine sehr lange Dauer für privatkapitalfinanzierte Unternehmen. Und wir arbeiten daran und tauschen uns aus darüber, wie lassen sich diese Prozesse beschleunigen, ohne dass Kompromisse bei den Standards gemacht werden müssen. Und da schauen wir letztlich auf Faktoren wie, ist die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde kapazitär ausreichend ausgestattet? Haben sie alles, was sie brauchen, um die große Datenlage, die angefordert wird, zeitgerecht zu analysieren, zeitgerecht zu beurteilen, ob ihre Empfehlung eben Richtung Europäische Kommission ist, dieses Lebensmittel zu genehmigen oder nicht zu genehmigen. Und wir streben an, dass dieser Prozess mit mehr Ressourcen, die diese Behörde bekommen muss, schneller wird. Wir streben an, dass gemeinsame Dossiers, und wir arbeiten daran mit unserer R&D, also Forschungs- und Entwicklungspartnern von Those Vegan Cowboys in Holland und Belgien, ein gemeinsames europäisches Dossier einzureichen, wo wir das klare Signal bekommen haben von der sogenannten EFSA, dass gemeinsame europäische partnerschaftliche Dossiers präferiert beurteilt werden, weil das letztlich etwas was die EU gerne sieht. Deswegen glauben wir, dass wir sicherlich auf 2, idealerweise auch auf 1,5 Jahre kommen können. Und das wäre etwas, was uns auf jeden Fall deutlich helfen würde. Deswegen suchen wir den Dialog und freuen uns über jeden, der daran mitwirken will.
Das ist jetzt so ein bisschen die politische Komponente. Wenn wir vielleicht nochmal so ein bisschen zum Herstellungsprozess zurückgehen. Wie lange braucht denn eigentlich die Herstellung, würde mich mal ganz interessieren. Also das heißt, bis das dann mit der Präzisions- und Mikrofermentation tatsächlich zu Käse wird. Wie lange dauert das?
Ja, das hängt letztlich von dem Käseprodukt ab, was wir final dem Konsumenten produzieren und liefern wollen. Der Fermentationsprozess ist das, was schnell geht. Da reden wir von 3 bis 4 Tagen, bis wir ernten können sozusagen, bis der Aspergillus oryzae, der Koji, produziert hat und wir ausreichend Ernte sicherstellen können. Und das muss auch schnell gehen, weil natürlich der Fermentationsprozess der Prozessschritt ist, der Energie und damit Kosten verursacht und der schnell abgeschlossen werden muss und der natürlich auch eine gewisse Infrastruktur, wir denken da an Bioreaktoren, also die großen Stahltanks, benötigt, wo wir einen schnellen Durchlauf haben müssen und die nicht zu lange von einem Prozessschritt belegt werden sollten. Da können wir also innerhalb von 3 bis 4 Tagen beim Zielprotein angelangt sein, können das ernten und können das dann weitergeben an die Käsemanufakturen, an unsere Partner in der Käseherstellung. Dort arbeiten wir mit familiengeführten Traditionsunternehmen, ganz klassischen Milch- und Molkerei- und Käseherstellungsbetrieben zusammen. Hand in Hand, auch für die ist es ein Business Case. Und dann hängt es davon ab, wie lange muss der Käse reifen? Sprechen wir von einem alten, gereiften Blauschimmelkäse oder sprechen wir wie aktuell von unseren Frischkäse-Varianten? Die gehen natürlich deutlich schneller, weil sie ohne Reifeprozess, ohne nachgestalteten Fermentationsprozess auskommen. Wohingegen bei letzterem, auch bei beispielsweise Camembert-ähnlichen Alternativen, wir einen Reifungsprozess haben und benötigen, damit er geschmacksintensiv wird. Da kann das dann schon richtig in Richtung einige Wochen oder sogar ein, zwei Monate gehen. Ganz wie es eben bei einem, sagen wir mal, geschmacksintensiven, milchbasierten Gruyère eben auch wäre.
Du hattest ja am Anfang gesagt, dass die veganen Alternativen von der Klimabilanz her eigentlich alle besser sind als der richtige Käse. Aber das hängt ja dann tatsächlich jetzt auch von der Sorte ab, weil offenbar brauchen sie ja auch unterschiedlich lange, um zu reifen. Wie energieintensiv ist denn das? Kann man das beziffern in so einem Fermentor? Also wie viel Energie schluckt der so in der Regel?
Da wir ein extrem missionsgetriebenes Unternehmen sind und Formo im Kern von unserem Gründer Raphael Gensinger gegründet wurde mit der Vision, CO2-Emissionen einzusparen, Landnutzung einzusparen und Wasserverbrauch einzusparen. Und wir gucken uns deshalb regelmäßig mit sogenannten Lebenszyklusanalysen, die wir durchführen, an, wie ist unsere Bilanz, unsere Klimabilanz, vor allem was den Fermentationsprozessschritt anbelangt. Und hier haben wir in unserer jüngsten Lebenszyklusanalyse Datenpunkte klar ermitteln können, die besagen 65% weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur tierischen Landwirtschaft, 83% weniger Landnutzung und 96% weniger Wasserverbrauch. Das sind also sehr relevante und vielversprechende Datenpunkte. Wenn man jetzt sich auf einen Frischhain, also 150 Gramm unseres aktuellen Frischkäses konzentriert, sprechen wir von einem guten Kilo CO2, sprechen wir von 11 Quadratmeter Landnutzungseinsparung und sprechen wir von 807 Liter weniger Wassernutzung, die wir im Äquivalent des tierischen Frischkäses haben. Und das sind für uns eben Datenpunkte, die besagen, okay, wir sind hier auf einer Mission und haben hier einen Produktionsweg gestaltet, der wirklich einen Beitrag zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem leisten kann und der wirklich dem Konsumenten eine Perspektive aufzeigen kann, dass wenn er in seiner Konsumentscheidung neben dem Preis und neben dem Geschmack auch das Thema Nachhaltigkeit einpreisen, einfaktorieren möchte, dass unsere Käseprodukte eine gute Alternative bieten, eine Alternative, mit dem der Konsument letztlich einen Beitrag leisten kann, ohne dass wir das ihm aufdrängen wollen und ohne dass wir jedem hier sagen, okay, unsere Produkte sind x nachhaltiger in Dimension 1, 2 und 3, deswegen müsst ihr, lieben Konsumenten, euch jetzt dafür entscheiden. Letztlich ist auch für uns entscheidend Geschmack und Preispunkt, aber ganz klar sehen wir einen wichtigen Mehrwert darin, Nachhaltigkeitsvorteile bieten zu können und hoffen natürlich durch wachsenden Marktanteil einen großen Beitrag im Bereich CO2-Emissionen, Landnutzung und Wassereinsparung leisten zu können. Und da eben die genannten Datenpunkte ausschlaggebend sind.
Du hattest jetzt gerade eine Sache genannt, die ja auch nicht ganz irrelevant ist, und zwar der Geschmack. Schmeckt eure Käsealternative denn tatsächlich auch am Ende nach Käse?
Ja, also wir haben bei allen Produkten, die wir in den Markt bringen, den Anspruch, dass sie relevant besser sind als die pflanzlich basierten Alternativen, die es schon gibt, und dass sie im Vergleich zu den tierischen Käseprodukten nicht abfallen. Das heißt, wir machen sehr, sehr viele Fokusgruppenstudien mit all unseren Prototypen und in den finalen Prozess und in den tatsächlich dann Produktionsprozess kommen nur die Prototypen, die von den Fokusgruppen das Urteil bekommen haben, wir würden diesen Käse in der A-B-Probe genauso kaufen, wie wir den tierischen Käse kaufen würden.
Wir hatten hier im Podcast auch schon mal über zellkulturbasiertes Fleisch gesprochen. Und der Wissenschaftler erklärte uns damals ja so, ich sag mal so Hackfleisch, Alternative. Das geht quasi ganz gut in der Petrischale. Das ist ja im Prinzip wie jetzt der Streichkäse, Frischkäse. Aber so eine Scheibe Steak ist schon schwieriger. Wie ist das denn mit dem Gouda oder der Gouda-Alternative? Kann man sowas überhaupt im Labor herstellen?
Also das kann man absolut herstellen und das ist auf unserer sogenannten Produkt-Roadmap ganz klar vorgesehen. Hartkäse sind eines der Ziele. Hierfür brauchen wir das Casein. Hierfür brauchen wir also eine Präzisionsfermentation, die auf industriellem Maßstab stattfindet, die uns tonnenweise Casein und tonnenweise Käseproduktion ermöglicht. Und diesen Weg haben wir zu gehen, genauso wie den regulatorischen Weg. Die Produktfrage, ist es möglich, ist geklärt. Es ist möglich. Der Zeithorizont ist länger als der Zeithorizont einer Frischkäsealternative. Und deshalb die Analogie sicherlich zu einem Steak aus kultiviertem Fleisch und der Prozessaufwendigkeit, die dafür benutzt wird, hat einen gewissen Wahrheitsgrad. Letztlich muss man halt sagen, was unterscheidet die Industrie der kultivierten Fleischalternativen von fermentationsbasierten Prozessen ist, wir greifen mit Fermentation auf etablierte, natürliche Lebensmittelherstellungsprozesse zurück, die im Kern nicht neu sind, die von uns nur, wenn man so will, ein signifikantes und technologiebehaftetes Update erfahren. Das heißt, wir haben eine deutlich höhere Innovationsgeschwindigkeit, weil wir eben auf etablierte Technologien zurückgreifen können, auf etablierte Herstellungsprozesse zurückgreifen können, die Fermentation, weswegen wir auch deutlich schneller bei Hartkäseprodukten, die Marktreife haben, landen werden. Aber hier kommt natürlich auch noch hinzu, dass die regulatorische Hürde, da wir das bioidentische Casein hierfür benötigen, diejenige ist, die ein weiterer Zeitfaktor ist. Also braucht es auch hier sicherlich noch länger als bei den Mikrofermentationsprodukten.
Und wie seid ihr eigentlich ausgerechnet auf diesen Koji-Pilz gekommen? Also ist der jetzt irgendwie prädestinierter als andere Pilze dafür? Oder gibt es jetzt demnächst auch neue Käsealternativen aus Champignons oder Steinpilzen?
Ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst, er ist prädestiniert dafür. Wir haben eine ganz gezielte Initiative gestartet und haben gesagt, okay, lass uns den gesamten Proteinregenbogen, also die ganze Welt der Proteine anschauen und lass uns einmal alle Mikroorganismen, die natürlich Proteine herstellen, in Fermentationsprozessen anschauen und vergleichen, welche Eignung hat welcher Mikroorganismus und welche Eignung für einen Käseherstellungsprozess hat welches Protein. Und dann lass uns das zurückdenken. Und dann haben wir wirklich getestet bis ins tiefste Detail und haben unzählige Dutzende von Proteine auf ihre Funktionalität in Käseherstellungsprozessen geprüft. Und da hat sich der Aspergillus oryzae als sogenannter Hostorganismus und das Koji-Protein als eben das funktionsgebende Protein als klare Gewinner, als Leistungsbringer herausgestellt, weswegen wir nach relativ kurzer Zeit die Fokusentscheidung getroffen haben, okay, voller Fokus jetzt auf die Optimierung dieses Prozesses und der Herstellung von Koji-Protein auf unsere erste Marktgeneration. Und da gab es dann für uns keine Zweifel mehr, dass wir den Weg gehen müssen, weil wir hier hohe Effizienz haben, weil wir hier preiskompetitiv sein können und weil wir hier dem Konsumenten eine Geschmackserfahrung liefern können, die überzeugt. Und es war eine gezielte Mission, auf die wir uns da als gesamtes Team begeben hatten. Und wir waren letztlich super glücklich, dass wir als zweite Technologiedimension neben der Präzisionsfermentation dann eben diese Mikrofermentation mit kürzerer Zeit zur Markteintritt entwickeln und letztlich verfolgen konnten.
Und wo wächst der Koji?
Grundsätzlich muss man sagen, Koji wächst hauptsächlich auf Stärke und proteinreichen Substraten. Da er diese mit Hilfe seiner Enzyme, da kann man dann Amylase oder Protease beispielsweise nennen, abbauen kann. Solche Substrate sind dann eben Reis, ganz traditionell genutzt für Miso und Sake. Sojabohnen sind Substrate, die auch für Miso genutzt werden. Kann aber auch Gerste oder Weizen sein. Und in der Natur kommt Aspergillus oryzae, also der Koji-Pilz, hauptsächlich in warmen, feuchten Regionen vor. Deswegen ist die kulinarische Tradition eben auch in Südostasien so stark, wo traditionelle Fermentation dafür viel genutzt wird. Und im Kern lässt sich der Koji relativ einfach anbauen, wenn man die richtigen Bedingungen schafft. Wir haben über die Fermentationsprozesse hierfür gesprochen, die Nährwerte, den Zuckergehalt, die bestimmten pH-Wertoptimierungen, die man vornehmen muss. Und du brauchst einen sogenannten Koji-Starter. Das sind also die Sporen dieses Koji-Pilzes, die auf das Substrat gegeben werden, also beispielsweise auf den Reis. Diese Starterkulturen sind online, kann man beispielsweise in Datenbasen bestellen, sind in Fachgeschäften erhältlich und wächst letztlich, der Koji wächst letztlich bei einer Temperatur von ca. 30 bis 40 Grad optimal, muss natürlich eine gewisse Feuchtigkeit haben, kann man sagen zwischen 35% und 55% Wassergehalt, muss belüftet werden, also braucht natürlich Sauerstoff zum Wachsen. Sollte also nicht komplett luftdicht sein. Und man bereitet das Substrat vor, man streut diesen Koji-Starter auf das Substrat, mischt es ein, damit das gut verteilt ist, schafft die idealen Wachstumsbedingungen, kontrolliert natürlich regelmäßig den Fermentationsprozess, im Kern alle paar Stunden, ob die Feuchtigkeit noch ausreichend ist, muss dann die Belüftung unter Umständen optimiert werden. Und ja, nach circa 2 bis 3 Tagen wird das Substrat letztlich mit einem samtigen Schimmel überzogen sein. Damit hat man dann den fertigen Koji-Pilz, der dann der Mikroorganismus ist, der dann im nächsten Schritt Protein produziert im Fermentationsprozess.
Also der Koji wird tatsächlich bei euch angebaut. Jetzt noch eine ganz andere Frage. Ist denn eure Käsealternative denn eigentlich auch gesund?
Ja, absolut. Also wenn man sich das Proteingehalt, was ja zum Beispiel extrem ausschlaggebend ist für die menschliche Ernährung, anschaut, sind wir tatsächlich auf Augenhöhe mit tierischen Käseprodukten. Also je nach Käsetyp haben wir zwischen 7 bis 12 Gramm Proteingehalt in unseren Produkten. Wenn man sich jetzt pflanzliche Alternativen anschaut, sind das häufig 1, 2, 3 Gramm. Das ist natürlich alles andere als optimal. Man muss wahrscheinlich grundsätzlich sagen, Käse ist eher ein Genussprodukt, ob tierisch, ob fermentationsbasiert oder pflanzlich, sollte Käse vermutlich immer nur in Maß und mit Maß verzehrt werden, denn es wird sicherlich nie ein Superfood werden. Das gilt allerdings für alle Käsekategorien, würde ich behaupten. Der Fettgehalt ist ein ähnlicher, dass wir natürlich pflanzliche Fette nutzen, ist klar, aber der Fettgehalt an sich ist ein ähnlicher wie bei tierischen Käsen.
Wie sieht das denn mit dem Kalziumgehalt aus? Kalzium ist nicht drin, oder?
Unsere Käsealternativen sind ohne Kalzium, sind laktosefrei und das ist sicherlich ein Unterschied auch. Ja.
Und gibt es denn, weil du jetzt gerade Laktose angesprochen hast, gibt es Inhaltsstoffe, die möglicherweise Unverträglichkeiten auslösen könnten, wie eben beim richtigen Käse die Laktose?
Also wie in jedem Lebensmittel gibt es sicherlich Elemente, die gewisse Unverträglichkeiten auslösen könnten, genauso wie man es bei gewissen Nüssen hat man eine minimale Bevölkerungszahl, die unter Umständen auf einen Käse allergisch reagieren mag. Wir haben natürlich unsere gründlichsten allergischen Tests und Analysen mit Laborpartnern, unabhängigen Laborpartnern vorgenommen und haben hier jeden Allergentest souverän bestanden. Das heißt, im Vergleich zu tierischem Käse gibt es keine Abweichungen, was allergische Reaktionen anbelangt. Der Konsument kann also darauf vertrauen, dass er, wenn er den tierischen Käse gut verträgt, dass er dann den fermentationsbasierten Käse, unseren Käse, genauso gut verträgt. Wer allergisch gegen Käse, gegen gewisse pflanzliche Fette, gegen gewisse Proteine ist, der sollte sich echt genau hinschauen. Wir haben eine extrem kurze Zutatenliste, die ist sehr, sehr leicht verständlich. Und einmal drauf schauen, wie man es eben bei jedem anderen Produkt, was man im Supermarkt auch kauft, auch tut, wenn man Allergiker ist. Und dann braucht sich da eigentlich kein Allergiker Sorgen zu machen.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, hast du ja schon gesagt, euer nächstes Ziel oder das große Ziel sind die Produkte, die man mit Präzisionsfermentation herstellen kann. Gibt es denn noch andere Bereiche über die veganen Käsealternativen hinaus, in denen ihr aktiv werden wollt?
Also unser Fokus für den Moment sind Käsealternativen, einfach auch, weil das der Markt ist, in dem man den größten Unterschied machen kann. Wir sprachen ja über die Klimaeffekte, die in der Produktion von tierischem Käse liegen. Vor allem aber sehen wir, dass hier auch ein unterpenetrierter Markt ist, dass hier also wirklich Alternativen fehlen, die Konsumenten überzeugen. Deswegen wir glauben, dass diesen Markt einmal komplett zu befriedigen unsere Priorität sein müssen. Wir arbeiten allerdings auch an Ei-Alternativen. Das ist auf unserer Produktroadmap klar vorgesehen. Zunächst im Käsemarkt überzeugen, weiterhin aber auch daran arbeiten. Wir haben aktuell ein großes Venture Debt von der Europäischen Investitionsbank bekommen. Das sieht vor, dass wir eben die Skalierungsprozesse sowohl für Käsealternativen als auch für Ei-Alternativen vornehmen. Und deswegen optimieren wir auch darauf hin. Ist sicherlich nicht die erste Priorität, aber ist etwas, was wir am langfristigen Horizont auch in der Planung haben.
Also ich sehe schon, ja, vielen Dank. Es wird wohl noch in der Zukunft weitere Produkte von euch geben. Wir sind gespannt. Und Manon, was hast du denn jetzt aus der heutigen Folge für dich so mitgenommen? Wirst du jetzt gleich mal veganen Käse probieren, die vegane Käsealternative?
Ich habe ja den Vorteil, ich habe sie ja schon probiert, den Frischhain. Und ich darf sagen, er schmeckt wirklich sehr lecker. Also unbedingt mal probieren. Ich bin große Käse-Liebhaberin. Also Käse in seiner ganzen Vielfalt. Ich liebe es und ich werde auch in Zukunft den richtigen, echten Käse essen. Aber ich möchte auch ein Plädoyer dafür halten, dass man so innovativen Menschen wie Christian und seinem Team hier die Chance gibt, auf EU-Ebene, dass diese Verfahren mit der Novel Food Verordnung wesentlich schneller gehen als das, was im Moment der Fall ist, mit ungefähr 3 Jahren im Schnitt. Die Lebensmittelsicherheit, die Sicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher steht natürlich immer an erster Stelle. Aber ich glaube, wenn es hier so ein Verfahren gibt, was wirklich getestet wurde bis in alle Ecken und Enden und es ist sicher, dann muss das einfach schneller gehen, um eben solche innovativen Produkte auch in den Markt zu lassen, weil wir wirklich das Problem der Weltbevölkerung, die immer größer wird, haben. Wir müssen schauen, wo kriegen wir die Proteine her, und das ist eben ein neuer Weg, um die Proteinversorgung sicherzustellen. Und deswegen, also es ist Wahnsinn, diese Technologie, die dahinter steht, Mikrofermentation, Präzisionsfermentation, da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass man so ein Lebensmittel, was dann auch noch gut schmeckt, herstellen kann. Und deshalb möchte ich Formo ganz viel Erfolg wünschen und die Daumen drücken und Christian dafür danken, dass er das hier so anschaulich dargestellt hat.
Ja, vielen Dank.
Euch dann auf alle Fälle weiterhin viel Erfolg. Und damit, Manon, würde ich sagen, sind wir dann am Ende dieser Folge angekommen. Und wir beide hören uns dann wieder am 26. Februar. Und dir bis dahin jetzt erstmal eine gute Zeit.
Vielen Dank und ja, dir auch eine schöne Zeit. Bis in einem Monat. Tschüss.
Ciao.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.